Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Im Brand der Welten ist ein abenteuerlicher Titel für eine Schriftstellerbiografie. Ist er angemessen? Die Brücke über die Drina heißt Ivo Andrichs wohl bekanntester Roman. Für ihn vor allem wurde er im Jahr 1961 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Wesire und Konsuln heißt sein zweites großes Buch, das ebenso wie die Brücke über die Drina in Bosnien angesiedelt ist, jenem kleinen Landstrich, auf dem sich politische, religiöse und gesellschaftliche Entwicklungen und Konflikte Europas über die Jahrhunderte hinweg in Nuce beobachten lassen. Ein dritter Roman Ivo Andrichs heißt Das Fräulein. Darüber hinaus hat er vor allem Erzählungen geschrieben, Essays und am Ende seines langen Lebens die Essenz seiner Tagebücher unter dem Titel Wegzeichen. Ivo Andrić war aber auch Diplomat, Botschafter Jugoslawiens in Berlin während des Zweiten Weltkriegs, befreundet mit den Attentätern von Sarajevo. Er hat ein wahrhaft europäisches Leben geführt, wie die neue, die erste deutschsprachige Andrić-Biografie des Journalisten Michael Martens im Untertitel heißt, ein europäisches Leben. Tobias Lehmkuhl hat Im Brand der Welten gelesen und stellt uns die Biografie als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
War nicht dieser Ivo Andrić ein bosnischer Autor aus Sarajevo? So könnte man meinen. Aber weder wurde Andrić in Sarajevo geboren, noch wuchs er dort auf, noch hat er sich jemals als bosnischer Autor bezeichnet. Er war vielmehr ein Kroate, der sich später als Serbe ausgab. Und doch stimmt es. Ivo Andrić war ein bosnischer Autor, denn Bosnien war die Welt seiner Romane und Erzählungen. Und er kam aus Sarajevo, weil seine Eltern aus Sarajevo stammten. Travnik, wo er geboren wurde, und Visegrad, wo er seine Kindheit verbrachte, waren auf eine Weise nur geliehene, den Umständen geschuldete Orte. Für die Literatur stellte es sich freilich als Glücksfall heraus, dass Andrić nicht bei der Mutter in Sarajevo aufwuchs. Früh schon halbwaise wurde er mit 2 Jahren zu Onkel und Tante nach Visegrad gebracht, jenem inzwischen fast mystischen Ort, durch den die Drina fließt. Ende des 19. Jahrhunderts allerdings war Visegrad nichts anderes als ein kleines Dorf am Rand des habsburgischen Großreichs.
Neben den Beamten und Soldaten leben im Ortskern von Visegrad sonst nur etwa 1500 Einheimische. Selbst mit den umliegenden Dörfern haben das Städtchen und seine Umgebung kaum mehr als 3000 einheimische Einwohner. Die entsandten Beamten und Offiziere, nicht selten verkrachte wegen irgendeiner Dummheit an die Drina strafversetzte Existenzen, verleihen dem Ort zwar eine Ahnung von Urbanität, doch letztlich ist Visegrad ein Kaff, gleichsam das bosnische Gegenstück zu Josef Roths Brody in Galizien.
Bosnien hatte jahrhundertelang unter osmanischer Herrschaft gestanden. Ein Teil der slawischen Bewohner passte sich den Umständen an, konvertierte zum Islam und hatte fortan seinen Anteil daran, die übrigen Mitbürger im Zaum zu halten und Konstantinopel seine Steuern zu sichern. Erst als Österreich-Ungarn 1878 die Kontrolle übernahm, floss auch etwas Geld nach Bosnien zurück. Es wurden Straßen gebaut und Fabriken errichtet. In einer von ihnen, einer Teppichfabrik, arbeitete Andrićs Mutter. Sicher unter heute unvorstellbaren Bedingungen, aber sie arbeitete und verdiente ihr eigenes Geld. Eine Neuheit im damaligen Bosnien, wo die Frau weniger galt als irgendwo sonst in Europa. Michael Martens berichtet in seiner, um das gleich vorweg zu sagen, hochinteressanten, informationsreichen und dabei äußerst kurzweiligen Andrić-Biografie von einem italienischen Händler, der, in die Heimat zurückgekehrt, gesagt haben soll, er wäre lieber ein Pferd in Venedig als eine Frau in Bosnien. Wenn seine Muttersprache auch das war, was man später Serbo-Kroatisch nannte, lebte Ivo Andrić doch von klein auf zugleich in einem deutschsprachigen Umfeld. So hatte er später keine Probleme, die Sprache der als Besatzer empfundenen Österreicher schnell und offenbar fast perfekt zu erlernen. Die deutsche Literatur las er intensiv und auch viele andere Literaturen lernte er durch deutsche Übersetzungen kennen. Thomas Mann stellte für ihn das Maß aller Dinge dar, den Höhepunkt der modernen Literatur, wenn seine eigene Schreibweise auch eher an Gustave Flaubert oder Ivan Turgenev denken lässt. In Andrićs Jugend freilich zeigte die Moderne erst einmal ein ganz anderes Angesicht. Futurismus, Expressionismus, Dadaismus. Ausläufer der Weltkriegsavantgarden drangen zwar nicht bis nach Visegrad vor, aber doch bis nach Belgrad, wo auch Andrić mit ihnen in Berührung kam, ohne dass sie bedeutenden Einfluss auf sein Schreiben genommen hätten. Was er in den 1910er Jahren veröffentlichte, wirkt heute recht schwülstig, wie ein typisches Jugendwerk. Doch er macht sich mit seinen ersten Veröffentlichungen, durch ein Stipendium an eine Schule nach Sarajevo gelangt, schnell einen Namen. lernte Gleichaltrige kennen, Gleichgesinnte und schloss sich einer Gruppe an, die sich Mlada Bosna nannte, Junges Bosnien. Dieser lose Verbund aus jungen Männern, die literarische Interessen teilten, einte vor allem die Idee eines vereinten Jugoslawien, der Zusammenschluss der Jugslawen, der Südslawen. Bekanntestes Mitglied der Gruppe war Gavrilo Princip.
Andrić hegt Sympathie für die Attentäter, kennt den revolutionären Doppelmörder Gavrilo Princip aber nur oberflächlich. Mitte der 30er Jahre hat Andrić seine Rolle in der Mlada Bosna treffend beschrieben. Mein Mitwirken an der Aktion der nationalistischen Jugend der Vorkriegszeit war sehr bedeutend und bescheiden zugleich. Bedeutend und wichtig für mein persönliches Schicksal, aber bescheiden und klein nach der wirklichen Aktivität und der Schwere des persönlichen Opfers nach.
Zwar geriet Andrić nach dem Attentat auf den Thronfolger für einige Zeit in Haft, Ende 1915 aber kommt er nicht nur frei, er ist wegen einer gerade diagnostizierten Tuberkulose auch vom Kriegsdienst befreit. Andernfalls, so könnte man mutmaßen, wäre aus ihm, hätte er den Krieg denn überlebt, ein ganz anderer Autor geworden, hat der Erste Weltkrieg doch gerade im jugoslawisch-österreichisch-ungarischen Grenzgebiet tiefe literarische Spuren hinterlassen. Man denke etwa an die Bücher Miloš Černjanskis, eines Autors, der mit Andrić bekannt war und wie viele andere hierzulande inzwischen vergessene oder gänzlich unbekannte Autoren in Michael Martens Biografie auftritt und von der spannenden Vielfalt jugoslawischer Literatur avant la lettre zeugt. Vor allem die Tagebücher vieler Generationsgenossen, die Martens zu Rate gezogen hat, ob von Autoren, Literaturkritikern oder Politikern, sind ein großer Gewinn. Nicht zuletzt Andrićs eigene Tagebücher, Notizen und Briefe, denn vieles aus seiner Feder ist gar nicht ins Deutsche übersetzt. Überdies gelingt es Martens, dem Leser die verwickelten Verhältnisse auf dem Balkan seit Ende der osmanischen Zeit gut verständlich darzulegen, allem voran die Sonderrolle Serbiens im Königreich Jugoslawien, das nach dem Ersten Weltkrieg für etwas mehr als 20 Jahre bestehen sollte. Wichtig ist der stete Blick auf die politischen Entwicklungen für die Biografie Andrić in höherem Maße als für die vieler anderer Schriftsteller, denn nicht nur bewegten ihn in der Jugend politische Ideale, er trat selbst in den Dienst der Politik, als Diplomat. Seit Anfang der 20er Jahre arbeitete sich Andrić im diplomatischen Korps seines Landes immer weiter nach oben. Kritik an den Umständen war von ihm fortan nicht mehr zu hören. Das Wichtigste für ihn war die Verwirklichung des Ideals Jugoslawien, auch wenn die Wirklichkeit des neuen Staates namens Jugoslawien gerade aus Sicht der Kroaten oder Slowenen keineswegs ideal ausschaute.
Es scheint, als hielte er sich nun ganz an die Devise, die er sich schon Jahre zuvor verordnet hatte und in einem Brief an einen Freund so beschrieben hat. Wie auch meine Genossen habe ich das Prinzip übernommen, seine eigene Arbeit zu machen und nicht nach rechts und nicht nach links zu schauen. Ich sehe meine Pflicht in Jugoslawien darin, zu schweigen und so das Chaos und das ganze Geschrei um mich herum wenigstens um eine Stimme zu mindern.
Andrić übernimmt Posten in Triest, Genf, Paris, in Marseille, Rom, Bukarest, Graz und Madrid. Mitte der 30er Jahre wird er Leiter der politischen Abteilung des Außenministeriums in Belgrad, danach stellvertretender Außenminister. Er weiß sich gut zu stellen mit den Mächtigen, wie er schon immer Talent darin bewies, Förderer zu finden. Leute, die ihm ein Stipendium verschaffen, einen Posten dort, wo es seiner Lunge gut tut, einen da, wo er für seine Bücher recherchieren kann. Denn parallel zu seiner Arbeit an den unterschiedlichen Botschaften arbeitet er weiter an seiner literarischen Karriere, gewinnt Preise, schreibt aber vor allem Erzählungen. Die großen Romane entstehen erst im besetzten Belgrad. Als End- und sozusagen Höhepunkt seiner diplomatischen Karriere wird er Ende März 1939 zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister an der Königlichen Gesandtschaft in Berlin ernannt. Es wird zugleich auch die verzwickteste Aufgabe, die er zu bewältigen hat, die zu bewältigen er am Ende aber gar nicht in der Hand hat.
Am 10. April tritt er seinen Dienst in Berlin an. Nur 3 Tage zuvor haben sich Jugoslawiens Ängste vor Italien bewahrheitet. Italienische Truppen sind in Albanien eingefallen. Niemand in Rom denkt daran, Albanien mit Jugoslawien zu teilen. Mussolini will die Trophäe für sich allein. Albanien ist nach der Tschechoslowakei das 2. Opfer der deutsch-italienischen Achse. In Belgrad ist man sich ebenso wie in anderen europäischen Hauptstädten sicher, dass der Krieg auf weitere Länder übergreifen wird. Andrićs wichtigste Aufgabe in Berlin ist es, alles zu tun, damit Jugoslawien nicht zu diesen Ländern gehört. Im Jahr 1939 scheint diese Aufgabe durchaus lösbar. Hitler hat nicht vor, Jugoslawien anzugreifen, im Gegenteil. Er umwirbt den Staat, will ihn in sein Bündnissystem integrieren. Deshalb bekommt Andritsch die besondere Gunst des deutschen Führers zu spüren, als er am 19. April 1939 zur Übergabe des Beglaubigungsschreibens empfangen wird.
Und so ist Ivo Andritsch der einzige Mensch, der sowohl Gavrilo Princip als auch Adolf Hitler persönlich kannte. Jenen Mann, dessen Schüsse auf Franz Ferdinand den Aufstieg des anderen überhaupt erst ermöglichten. Dessen Schüsse mithin nicht nur zum Ersten, sondern auch zum Zweiten Weltkrieg führten. Niemals sonst hat eine einzige Tat derart viele Tode nach sich gezogen. Und deswegen ist es für viele auch unverständlich, warum Princip in seiner Heimat nach wie vor als Held verehrt wird. Michael Martens macht diese Haltung in seinem Buch allerdings durchaus nachvollziehbar. Es gelingt ihm als geübter politischer Berichterstatter überdies, die komplizierte Situation der Jahre 1939-40 anschaulich zu machen. Den Versuch Jugoslawiens, nicht in die Schusslinie zu geraten, die Verlockung selbst von der Verschiebung der Machtverhältnisse zu profitieren. Der Köder, den Hitler auswirft, heißt Saloniki. Die wichtigste Hafenstadt im östlichen Mittelmeer möchte man sich in Belgrad liebend gern einverleiben und willigt schließlich ein, dem Drei-Mächte-Pakt beizutreten. Aber die Hoffnung, ungeschoren ja vielleicht noch mit Gewinn davonzukommen, scheitert grandios. Da Italien in Griechenland in die Defensive gerät und Hitler zu Hilfe eilen muss, quer durch Jugoslawien, da es, kaum ist der Pakt unterzeichnet, in Belgrad zu einem Putsch kommt, der jugoslawische König zudem nicht von seiner Treue zu England lassen möchte, marschieren schließlich die Deutschen auch in Jugoslawien ein und entfachen dort einen Krieg aller gegen alle. Kroaten gegen Serben, Muslime gegen Christen, Dorf gegen Dorf. Der deutschen Wehrmacht wird durch die Zerstrittenheit der Balkanvölker viel Arbeit erspart. Der Blutzoll ist, gemessen an den Bevölkerungszahlen, immens. Dabei hatte Andritsch in Berlin sein Bestes gegeben. Er ging auf Gesellschaften, war dem Staatssekretär im Außenministerium, Ernst von Weizsäcker, durchaus angenehm, sprach mit Ribbentrop, verhandelte mit Göring über Waffenlieferungen und wurde als Autor zudem von der Creme der stramm national gesinnten Autoren geschätzt. Ernst Jünger und Karl Schmidt waren begeistert von Andritsch. Hitlers Hausbildhauer Arno Breker lud ihn mehrfach aufs Land ein. So sind auch mehrere Äußerungen Andritschs überliefert, in denen er das Naziregime sehr positiv bewertet. Inwiefern das aber seine private Meinung oder politischer Notwendigkeit geschuldet war, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Plausibler ist, dass Andritsch persönlich keine eindeutige Meinung hatte, dass er als Schriftsteller Meinungen als nachteilig empfand. Es ging ihm nicht darum zu meinen, sondern zu erzählen, die Welt also auf eine grundlegend andere Art als Politiker oder Journalisten zu verhandeln. Wohl auch, weil er keine eigene Meinung hatte, keine politischen Überzeugungen, abgesehen von dem Ideal eines vereinten Jugoslawien, konnte er nach dem Krieg unter Tito wieder so gut Fuß fassen. Dazwischen aber lag seine Ausbotung und Abberufung aus Berlin, die Rückkehr nach Belgrad und die sturzgeburtartige Niederschrift zweier Jahrhundertromane.
Für Andritsch beginnt im Juni 1941 eine wunderbare Zeit in einer schrecklichen Zeit. Der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg, der nach dem Krieg ein Freund Andritschs wird, schreibt dazu in seinen Memoiren: »Wir sind vom gleichen Jahrgang und ich denke stets voll Entzücken, ja voll Neid an diesen meinen Altersgenossen, der in dem allerlärmendsten Jahr schwieg und schrieb, schwieg und schrieb.« Tatsächlich wird Andritsch nicht nur ein Jahr, sondern 3,5 Jahre lang schweigen und schreiben. Nie wieder wird er dermaßen produktiv sein wie in der Zeit zwischen seiner Ankunft aus Deutschland im Sommer 1941 bis zum Oktober 1944, als Belgrad von der deutschen Besatzung befreit wird.
Zuerst entsteht Visiere und Konsuln, gleich darauf die Brücke über die Drina und sozusagen als Nachklapp noch das Fräulein. Für Visiere und Konsuln hat Andritsch schon in den 20er Jahren in Paris recherchiert. Wie die Brücke über die Drina handelt es sich bei diesem ersten Werk vermeintlich um einen historischen Roman. Andritsch geht es allerdings nicht um die farbige Darstellung vergangener Zeiten. Liebe, Trauer, Neid und Hass, all diese Regungen, die ein Mensch im Jahr 1643 wie im Jahr 1943 verspüren konnte, stellt er mit großem Geschick dar. Aber er holte, wie Martens feststellt, auch die äußere Gegenwart seiner Zeit ganz konkret in seine historischen, aber niemals historisierenden Romane.
Von März bis August 1943 rollen Deportationszüge mit fast 50.000 Juden aus Saloniki über den Balkan Richtung Auschwitz und Treblinka. Sie fahren über Belgrad. Von seinem Zimmer aus hat Andritsch einen Blick auf den Bahnhof weiter unten in der Stadt. Er beobachtet das Treiben dort oft, wie aus seinen Tagebuchaufzeichnungen hervorgeht. Wer das weiß, wird eine Passage aus dem Schlussteil der Brücke über die Drina kaum noch lesen können, ohne daran zu denken. In der Passage wird geschildert, wie Visegrad an das bosnische Eisenbahnnetz angeschlossen wird. Die ganze Stadt feiert, nur Ali Hodža nicht, ein muslimischer Kaufmann alten Schlages. Einem jungen Kaufmann, der ganz begeistert davon ist, dass die Schwaben Visegrad einen Bahnhof geschenkt haben, sagt Ali Hodža. Du bist ein Narr, wenn du glaubst, dass der Schwabe Geld ausgegeben und die Maschine eingesetzt hat, nur damit du schneller reisen und deine Geschäfte schneller abwickeln kannst. Du siehst nur, dass du fährst, aber du fragst nicht, was die Maschine außer dir und solchen, wie du es bist, sonst noch alles fortbringt und heranschafft.
Auch heute noch ist die Qualität der Werke des Nobelpreisträgers unverkennbar. Die Ruhe, die von seinen Sätzen ausgeht, der weite Atem, mit dem Erzählbögen über dutzende Seiten gespannt werden, wie die Bögen der Brücke über die Drina. Eine dahinfließende Prosa, wie man sie aus dem 19. Jahrhundert kennt, eine durchlässige Souveränität voll feiner ironischer Obertöne, der direkte Zugriff aber auch auf die unschönen Seiten des Lebens, zumal die skrupellose Darstellung brutalster Gewalt. Erstaunlich ist nicht nur, in welcher Geschwindigkeit Andritsch im Grunde ein Lebenswerk produziert. Erstaunlich ist, dass es überhaupt auf uns gekommen ist und nicht im Krieg zerstört worden ist. Erstaunlich ist zudem, wie verhältnismäßig leicht es Andritsch fiel, seinen Platz in der neuen Zeit zu finden. Er, der treue Diener der Monarchie, wurde mit einem Mal die bedeutendste literarische Stimme des neuen, des kommunistischen Jugoslawiens. Sicher schmückten sich die neuen Machthaber nicht ungern mit einem Mann von seinem Format. Allerdings hatte Tito nach dem Krieg wenig Skrupel gezeigt, Zehntausende ihm nicht wohlgesonnene Kroaten, Serben und Slowenen hinzurichten. Da hätte ein Schriftsteller mehr oder weniger kaum einen Unterschied gemacht. Nein, es zeigte sich wieder die chamäleonhafte Anpassungsfähigkeit Andritschs, die allerdings nie in verlogene Anbiederungsversuche umschlug. Er verstand es abzuwarten, er verstand es, wenn nicht zu gefallen, so doch angenehm zu sein. Man unterhielt sich gern mit ihm, man wurde aber schwer Freund mit ihm. Der private Andritsch ist darum schwer zu fassen, über sein Liebesleben wenig bekannt. Es spielt für sein Werk auch keine große Rolle. Zwar heiratete der über 60-Jährige entgegen aller Vorhersagen doch noch, den Briefen nachzuschließen, war es aber eine Ehe eher zwischen Gefährten als zwischen Geliebten. Auch auf den Fotos wirkt Andritsch immer etwas steif und distanziert, trägt 1920 dasselbe ausdruckslose Gesicht zur Schau wie 1960. Wie Michael Martens herausgefunden hat, beäugte Andritsch die eigenen Fotos sehr skeptisch, vor allem eines, das ihn bei der Unterzeichnung des Drei-Mächte-Pakts zeigt. Als es nach dem Krieg in einer Ausstellung zu sehen ist, interveniert er schnell. Es wird abgehängt und auf der einzig verbliebenen Kopie, die Martens einsehen konnte, fehlt sein Kopf, aller Wahrscheinlichkeit nach wegretuschiert. 1961 erhielt Ivo Andritsch den Nobelpreis. Er wird mit weiteren Ehren überhäuft, reist und ist in Jugoslawien nun unantastbar. Er trifft Marschall Tito, mit dem er sich nichts zu sagen hat, und verbringt die Sommer mit seiner Frau und der Schwiegermutter am Meer. Er schreibt weiter. Zu seinen Lebzeiten wird aber nicht mehr viel, wird kein Roman mehr erscheinen. Es sieht so aus, als hätte sich ein 80-jähriges Schriftstellerleben innerhalb von kaum 3 Jahren realisiert und zur Vollendung gebracht. Aber es war eben auch ein politisches Leben, ein Leben entlang der Scheidewege des 20. Jahrhunderts. Und es ist ein Leben mit einem intensiven Nachleben. Bis heute wird mit Furor darüber diskutiert, wie Andritsch zu Islam und Christentum, zu seiner bosnischen Heimat und einem Großserbien stand. Wie Michael Martens all diese Kämpfe und die Ausweichmanöver, wie er die Entwicklung des Balkans und das Werk Ivo Andritschs gleichsam unter dem Brennspiegel schildert, ist der Lektüre unbedingt wert.
Sagt Tobias Lehmkuhl. Er besprach Michael Martens Biografie Im Brand der Welten, Ivo Andritsch, ein europäisches Leben, als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Das Buch ist im Wiener Zschollnai Verlag erschienen, 496 Seiten, kosten 28 €. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich vom Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts Hubert Winkels.